alles in allem war das ein Wochenende mit sehr viel Emotionen, sehr viel Erinnerung, sehr viel Historie, aber auch, wie ich finde, gute sportliche Leistung.
Das war der CEO des aktuellen und auch titelverteidigenden Pokalsiegers, nämlich Marko Pešić, den ihr noch in dieser Folge hören werdet. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei uns bei Big Postgame, präsentiert von Tipico Sportwetten. Und ich bin heute nicht alleine. Ich habe Hamburger Verstärkung, und zwar Rupert Fabig. Ich grüße dich.
Ich grüße dich, Stucky. Hallo.
Robert ist heute auch mit dabei, allerdings jetzt noch nicht. Ihr hört dann später sein geführtes Interview. Gab da terminlich Probleme, deswegen kann er da nicht über die ganze Folge dabei sein. Aber das Interview von ihm hört ihr dann auf jeden Fall später, dass er da geführt hat. Und dann starten wir doch rein mit einer Folge, die es durchaus in sich haben dürfte. Denn Robert, wir sprechen über den Pokal, und zwar nicht nur über einen, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir sprechen nicht nur über einen Pokal und wir sprechen über die Nationalmannschaft. Also mal ganz weit weg von der BBL, auch ganz angenehm mal, oder?
Ja, ich mag diese Länderspielpausen eigentlich immer wahnsinnig gern. Es gab ja am Anfang da viel Kritik auch aus durchaus triftigen Gründen, dass Euroleague-Spieler nicht teilnehmen können. Jetzt hat man sich ja so teilweise geeinigt zumindest. Aber ich finde, das ist immer eine sehr angenehme Pause in der Saison, um mal einfach den Kopf frei zu kriegen oder mal den Kopf auch für andere Themen zu haben. Für die Spieler ist es nett, gerade wenn du in so einer sehr klaren Doppelbelastung drin bist. Und ich habe das Länderspielfenster im November richtig vermisst. Also von daher bin ich ganz froh, dass es jetzt wieder eins gibt. Ich mag das mehr. Ich mag diese Fenster während der Saison mehr, als wenn du einmal im Sommer zusammenkommst und dann spielst du da irgendwie 3 Wochen lang Qualifikation. Es gibt Pro und Contra, aber mir gefällt dieser aktuelle Modus einfach persönlich besser.
Ja, werden wir gleich nochmal etwas vertiefen, dann gegen später in dieser Folge. Ihr könnt, wenn ihr da direkt hinscrollen wollt, natürlich in den Kapitelmarken hin und her springen, wie ihr das möchtet, falls euch da besondere Themen irgendwie mehr interessieren als andere. Wir wollen aber beginnen mit dem Pokal natürlich. Ruppi, du darfst mal schätzen, was hat der aktuelle Pokal, also die Trophäe, dieser Pokal an Produktionskosten gekostet? Ich nehme dich doch immer gerne mal zu Beginn solcher Sendung mal in die Verantwortung, in die Schätzverantwortung.
Ja, ist eine schöne Frage. Also ich fürchte,
du musst nebenher googeln.
Nein, natürlich nicht. Die Hände sind frei. Ich fürchte, die BWL wird ihn nicht aus Edelmetall anfertigen lassen, sondern eher aus etwas minderwertigeren Metallen.
Alufolie,
deshalb,
oder was?
Glaube ich, dass er nicht. Ja, Alufolie vielleicht nicht und Plastik auch nicht. Das ist ja auch nicht so nachhaltig. Was wird sowas sein? Edelstahl oder irgend so ein Kram. Geschätzt 500 Euro maximal. Maximal, wahrscheinlich viel weniger.
Es lag selten jemand so weit daneben wie Rupert Fabig. Also
ein Tipico-Tipp.
Genau, vielleicht unser Tipico-Tipp der Woche ab und zu mal. Da liegen wir noch weiter daneben. Nee, tatsächlich ist das Ding ganze 490 Millimeter hoch, 5,2 Kilogramm schwer, aus versilbertem Messing. Produktionswert 9.500 Euro.
Oha, das hat sich die, meine Herren, du, BWL gar nicht zugetraut, du. Nicht schlecht.
500 Euro. Nicht schlecht. Okay, ja. Lass uns lieber auf ein Terrain gehen, in dem du dich besser auskennst als.
Das siehst du, was ich der BWL hier zutraue.
Guter Start. Da habe ich mir wirklich was Gutes überlegt.
Chronisch Pleite und Finanzprobleme, aber dann mal 9.000 Euro rausballern. Aber finde ich ja gut. Also Pokal soll ja eine gewisse Wertigkeit haben.
Genau, hat er.
Soll ja langlebig sein.
Hat er in dem Fall. Du darfst sogar noch tippen, was der Meisterschaftspokal wert ist. Also Produktionskosten, was da die Produktionskosten
sind. Okay, waren. Jetzt dann glaube ich, der wird 14.900 Euro
kosten. Nee, der kostet 10.000. Also ist ein bisschen mehr wert. Kann man vielleicht auch dann so genau auf Meisterschaft und Pokal runterbrechen. Ja. Wenn man die zwei Titel gegeneinander stellt, dann ist der Pokal viel wert, aber vielleicht nicht ganz so viel wie eine Meisterschaft. Wir haben das Pokalwochenende hinter uns. Wir haben es schon gesagt, der FC Bayern ist Pokalsieger. Glückwunsch an dieser Stelle. Der verdiente Pokalsieger aus deiner Sicht?
Ja, ohne Frage. Also der favorisierte Pokalsieger, alles andere hätte ich auch erstaunlich gefunden. Und natürlich auch der verdiente. Die Bayern waren in beiden Spielen die deutlich bessere Mannschaft. Die beste Mannschaft des Wochenendes, die beste Mannschaft in Deutschland. Also mich erstaunt es nicht.
Beste Mannschaft und gleichzeitig auch etwas Losglück noch mit dabei, oder? Dass man auf Bamberg getroffen ist im Halbfinale, die Bamberger.
Dass man das erste Spiel hatte, dass man ein bisschen länger Regeneration hatte. Klar, den Heimvorteil auch noch dazu.
Bamberger also, ein bisschen
es kam alles zusammen.
Bamberger genau. Ein bisschen schwierigere Saisonphase aktuell. Haben den Trainer erst entlassen. Und dass dieses Spiel dann eben nicht so knapp war wie das zweite Halbfinale, das darf man, glaube ich, durchaus als Vorteil verstehen. Ohne dass Bayern jetzt dafür was kann. Sie können halt was dafür, dass sie da gut gespielt haben, dass sie noch dominant aufgetreten sind und dass sie das Spiel nicht haben knapp werden lassen, oder?
Ja. 100%.
Zweites Halbfinale, lass uns da auch noch kurz durchgehen. Ein brutal starkes Basketballspiel, das einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat. Man findet bestimmt den einen oder anderen Punkt, an dem man gesagt hat oder an dem man sagen kann, das war ausschlaggebend. Was wäre das für dich?
Trevin Williams, so einfach kann man es vielleicht sagen, wie er dominiert hat unter dem Korb, gerade am Ende, als dann auch Johannes Thiemann mal eine Zeit lang nicht gespielt hat, absolut der beste Spieler in dem Moment gewesen, für den Alba kein Matchup hatte, Khalifa Kumaji auch dummerweise gesperrt gewesen und das hat man schon gemerkt, da war nichts gegen ihn auszurichten und ich finde Ulm eine sehr interessante Mannschaft, weil sie echt momentan eine sehr weite Range haben, was die Leistungsbandbreite angeht. Die haben ein bisschen gekriselt zuletzt, gerade auch in der Bundesliga, ein paar Spiele verloren, die du eigentlich nicht verlierst als deutscher Meister mit so einem brutal guten Kader. Sind aber auch in der Lage, in einem absoluten Topspiel Alba Berlin in Berlin an den Rande einer Niederlage zu bringen und jetzt im Pokal auch verdientermaßen zu schlagen. Das hat uns, glaube ich, nochmal gezeigt, dass die Mannschaften, wenn es so ein Playoff-Setup geben würde, ganz, ganz nah beieinander sind.
Das wäre schick. Ulm und Alba in den Playoffs aufeinandertreffend, das wäre nice. Ich fand bei den Ulmern, dass sie zusammengerückt sind in der entscheidenden Phase und es irgendwie geschafft haben, diesen Zusammenhalt zu zeigen. Das fand ich den ausschlaggebenden Moment in diesem zweiten Halbfinale, wo man dann gemerkt hat, okay, jetzt kippt das in diese Richtung und es ist no way back für Alba. Was mich gewundert hat, warum Johannes Thiemann so wenig gespielt hat in dieser Phase. Robert hat danach auch auf der Pressekonferenz gefragt, ob da irgendwie verletzungstechnisch irgendwas war. Robert war ja vor Ort, natürlich als Münchner, unser Sprachrohr dorthin auch. Haben ihm dann direkt geschrieben, das soll er bei der PK sofort fragen, bitte. Es gab keine gesundheitlichen Probleme, zumindest nichts Offizielles. Von daher hat mich das sehr gewundert, warum man da nicht mit JT gegangen ist in dieser entscheidenden Phase. Auch ansonsten fand ich, dass Alba da zu sehr in die Einzelteile auseinandergefallen ist. Es versucht hat, es selbst zu regeln. Sterling Brown beispielsweise, erinnere ich mich da an den einen oder anderen Wurf, wo ich gedacht habe, warum? Wieso nimmt der jetzt so einen Wurf? Und ich glaube, das ist das, wo Alba vielleicht noch ein bisschen hinwachsen muss, dann, dass sie sich weiterhin zutrauen, auch in diesen High-Pressure-Situationen als Team weiterhin zusammenzuspielen und das als Team regeln zu können. Lass uns noch ganz kurz über das Finale dann sprechen. Ulm gegen Bayern. Ich fand, die Ulmer haben so gewirkt, als wären nicht mehr genug Körner im Tank, um nochmal zurückzukommen. Die Bayern, und das meinte ich auch vorhin mit diesem Vorteil, den sie dann hatten, breiter Kader mit extrem starken Spielern, also eine extrem große Breite, dann ja auch nicht zu schlagen in so einem Spiel, obwohl es do or die ist.
Ja, eigentlich auf jeder Position überlegen, bestenfalls gleichwertig aus Ulmer Sicht und dann einfach viel, viel tiefer, also was die Bayern von der Bank bringen können, das ist ja irre und da ist 8, 9 Spieler in der Lage, einfach mal der MVP des Spieltags zu werden, das Spiel beeinflussen können. Also es fiel ja praktisch schwer, da einen klaren Kandidaten rauszunehmen. So Francisco und Ibaka waren schon die besten Spieler, Aber ich habe es auch gemerkt, da bei der Zusammenstellung der Starting Five des Wochenendes, es fiel wirklich schwer, da einen dritten, vierten, fünften Kandidaten herauszufiltern, da die einfach so gleichwertig waren und jeder das gebracht hat, was gerade vonnöten war. Und wie du auch richtig angesprochen hast, Ulm hat im ersten Viertel, haben sie nochmal alles rausgeblasen, was ging, gerade AJ Figueroa mit den Dreiern, dass sie nicht ewig fallen können, ist klar. Und dann haben es die Münchner relativ schnell, auch relativ deutlich gemacht. Ibaka hat Williams da auch inhaliert in der Defensive. Also man hat gemerkt, dass sich die Bayern sehr deutlich auf die Ulmer Starter konzentriert hatten. Ich glaube, so eine Starting-Five-Leistung habe ich, weiß nicht, ob ich die jemals bewusst erlebt habe. Ne? Ich kann ja mal parallel kurz hier die Statistik öffnen, aber ich fand das echt zum Kinnlade runterklappen, wenn man mal schaut, was die Bayern der Ulmer Starting Five gestattet haben. Also, wenn sich die BBL-Seite öffnen würde, was sie jetzt getan hat, dann sehen wir AJ Figueroa 17 Punkte, aber danach Trevin Williams 6 Punkte, Tommy Klepper 3 Punkte, Jorginho de Paula 2 Punkte und Karim Jallo 1 Punkt. So, das haben die Bayern der Ulmer Starting Five gestartet und dann ist es natürlich auch sauschwierig, als Underdog auswärts da überhaupt einen Stich zu sehen.
Ja, die Bayern, wir haben es schon vorhin angesprochen, verdienter Pokalsieger, sie haben ein bisschen gebraucht, bis sie in der Saison waren, dann aber voll durchgezogen und seitdem sind sie ja mit Abstand die beste Mannschaft aktuell in der Liga und in der aktuellen Form auch von niemandem zu stoppen. Mal schauen, wie es dann Richtung Playoffs aussieht. Das wird sich dann da noch zeigen. Wie wichtig der Titel war, hat man dann auch an Pablo Laso gemerkt und hat man auch an Marco Pešić gemerkt, der danach dann auch bei Dein im Interview war. Und jetzt ist der bei uns im Interview. Robert hat es mit ihm geführt und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Es geht nämlich nicht nur ums Pokalfinale und das Top 4 insgesamt, sondern auch um das Rahmenprogramm. Da habt ihr auf jeden Fall jetzt was zu hören. Viel Spaß mit Marco Pešić und Robert Häusel.
Bei uns ist jetzt Marco Pešić, Geschäftsführer des neuen und alten Pokalsiegers, nämlich des FC Bayern Basketballs. Marco, so kurz nach dem Top 4, wie fällt dein Fazit der letzten 3 Tage aus?
Erstmal Servus, danke für die Einladung. Ja, eigentlich ganz gut. Also neben dem ersten Titel dieser Saison, den wir gewonnen haben, wie ich finde, in einer nicht dominanten, aber in einer doch sehr, sehr klaren Art und Weise in beiden Spielen. Vor allem zweite Halbzeit gegen Ulm war meiner Meinung nach sehr gut. Sportlich zufrieden, alles in allem finde ich, dass die Idee, die wir hatten, wie wir dieses Turnier organisieren wollen, das, was wir mit der BBL abgemacht haben, das Motto und Rahmenprogramm war, glaube ich, ja, nicht glaube ich, sondern ich weiß, dass es gelungen ist, das Feedback, das wir bekommen haben, spricht auch dafür. Alles in allem war das ein Wochenende mit sehr viel Emotionen, sehr viel Erinnerung, sehr viel Historie, aber auch, wie ich finde, gute sportliche Leistung.
Du sprichst das Motto ja schon an, das war Celebrating German Basketball und es ging ja schon vor dem Pokalwochenende eigentlich los, nämlich am Freitagabend mit einer großen Gala, bei der unzählige Legenden des deutschen Basketballs versammelt waren in der Münchner BMW-Welt. Ich glaube, ein Abend, den es bisher so noch nie gab, oder?
Also, ja, ich persönlich kann mich nicht erinnern, vielleicht von meiner Zeit irgendwann mal, aber das ist schon, wie lange bin ich? 20 Jahre oder noch mehr dabei. Im professionellen Basketball gab es das so noch nicht. Es war wirklich, ich sage immer, also als ehemaliger Spieler, der so einen Abstand auch zu seiner professionellen Karriere hat, das Spiel an sich fehlt mir nicht. Das ist etwas, was mir nicht fehlt, aber was mir fehlt, ist die Umkleidekabine, mit den Jungs abends wegzugehen, Auswärtsreisen, Zimmer abends vom Spiel, bei Auswärtsspielen, beim Physio oder Arzt zusammenhocken, Kartenspiel und so weiter. Und das erste Mal seit langer, langer Zeit hatte ich das wieder. Also die Jungs, die da waren, glaube ich auch, und dann die Trainer, die vier Bundestrainer, die unter anderem da waren. Das war alles so ein bisschen zurück in Anfang der 2000er Jahre. Und also emotional war das überragend. Das war wirklich gut. Und ich hoffe tatsächlich, dass es jetzt nicht ein Einzelfall bleibt.
Gab es so eine Begegnung, wo du gesagt hast, wow, den habe ich echt schon lange nicht mehr getroffen?
Ich habe am Freitag Wendel vom Flughafen abgeholt und gerade wieder zurückgebracht. Der ist wieder nach New Jersey geflogen. Also ich war so glücklich, ihn wieder zu sehen, weil Wendel für mich eine ganz spezielle Bedeutung hat. Ich meine, ähnlich wie in der Nationalmannschaft Dirk Nowitzki ohne ihn hätte ich keinen Titel gewonnen oder keine Medaille gewonnen. Genauso glaube ich, dass ich ohne Wendel, dass meine Karriere als Spieler nicht so erfüllt gewesen wäre. Und ich war wirklich glücklich, ihn zu sehen. Ich war froh, Mike Koch zu sehen. Den habe ich seit Ewigkeit nicht gesehen. Hansi, Steve Marikwabo, 10 Jahre mein Roommate bei Alba und in der Nationalmannschaft. Mittag habe ich wieder gesehen, auch nicht lange gesehen. Also Henrik Detmann, den habe ich, einer meiner Lieblingstrainer. Also es war echt viele Leute. Ich will jetzt nicht Teoman Özdürk, mit dem bin ich aufgewachsen, Jörg Lüttke. Es war schon was Besonderes.
Vor allem, es waren ja wirklich Helden aus allen Generationen. Es war ja nicht nur die Generation vielleicht der frühen 2000er, sondern es ging ja weit, weit zurück. Also die ganze Basketball-Historie war da versammelt. Ich glaube, das ist schon einmalig. Ja. Ich habe mit Holger Geschwindner gesprochen an diesem Abend und er fand das auch einfach so unglaublich wichtig, dass man diese Teams, diese Spieler, die den deutschen Basketball ja doch geprägt haben, die letzten 50 Jahre, muss man fast sagen, dass man die auch in Erinnerung behält.
Ja, also Andi Obst hat mal ein Interview gegeben, also vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, ob das vor oder nach der WM war, wo er gesagt hat, als er gefragt worden ist, was war der Ausgang eigentlich seines Basketballinteresses wirklich? Und dann hat er gesagt, die 2005er Mannschaft mit der Europameisterschaft in Serbien. Und bei uns, bei meiner Generation, war es wahrscheinlich Kai Nürnberger und Chris Welp und Henning Harnisch und Detlef Schrempf. Und von der Generation war es wahrscheinlich Hodge und Norbert Timm, die da waren, Klaus Zander, Michael Papert. Und eine Generation zieht die andere. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Erinnerungskultur fast aufleben zu lassen, weil ich habe bei meiner Öffnungsrede habe ich gesagt, dass wahrscheinlich viele in dem Raum wissen, dass Günter Netzer und Paul Breitner die ersten deutschen Nationalspieler oder Fußballspieler, die bei Real Madrid gespielt haben, Anfang 70er. Aber Norbert Timm war der erste, eigentlich der erste deutsche Sportler, der bei Real Madrid gespielt hat. Wenn man jetzt Real Madrid als nicht Maßstab, sondern als eine Größe im europäischen Sport sieht. Und das wissen viele nicht. Zum Beispiel wissen viele auch nicht, dass Mike Jackal Mr. Basketball ist, ne? Einer meiner Lieblingsspieler, Linkshänder, und er hat über 10.000 Punkte gemacht in der Bundesliga und auch in einer Zeit, wo es vielleicht nicht so viele Spiele gab. Und das alles ist, ich finde es so wichtig, dass diese Leute nicht vergessen geraten, aber auch, dass man weiß, wir haben zwar jetzt eine Weltmeistergeneration, die bei jetzt nicht ein Jahr, sondern 4 Jahre Weltmeister ist. Und ich glaube, es ist wichtig, auch wichtig zu erklären und aufzuzeigen, wer hat eigentlich diesen Weg geebnet. Meiner Generation, deiner Generation davor. Und ich hoffe, das war jetzt ein Startschuss. Auch die Trainer, die letzten 30 Jahren die Medaillen gewonnen haben, die vier, das war auch dieses, ich weiß nicht, offensichtlich warst du da, ich habe dich leider nicht gesehen, aber dieses Panel mit Dirk Baumann, mein Vater, mit Detmann und Gordie Herbert, das war auch super interessant. Und auf einmal stand der Patrick Firmerling da, oder saß der Patrick Firmerling dazwischen, der mit 3 von denen auch gearbeitet hat. Ich glaube, der Morgan Green ist der einzige Spieler, der mit allen Vieren zusammengearbeitet hat. Und diese ganze Kombination, das war wirklich wunderbar.
Wie habt ihr dann auch um die Brücke zum Pokalwochenende zu schlagen, im BMW-Park ein kleines Museum des deutschen Basketballs auf die Beine gestellt. Ist das so ein erster Anlaufpunkt für diese Erinnerungskultur und auch für das Thema Hall of Fame, das so über diesen ganzen Event, der doch geschwebt ist?
Also Hall of Fame ist eine Geschichte, die ich finde, das muss irgendwann mal passieren. Aber für eine Hall of Fame brauchst du Institutionen. Und das ist in diesem Fall die Basketball-Bundesliga, die überhaupt dieses Thema erlaubt hat, dass es stattfindet, weil sie hätten auch sagen können bei der Abgabe der Bewerbung, nee, das wollen wir nicht. Ich glaube, das ist erstmal ein guter Startpunkt und gut, dass die das in Anführungsstrichen erlaubt haben. Und natürlich die anderen Institutionen, die du brauchst, der Deutsche Basketballbund, weil der Deutsche Basketball muss ja unter einem Dachverband sein. Es ist wichtig, dass es beim Deutschen Basketballbund ist. Diese Geschichte mit dem Museum, das war einfach eine Idee von den Mitarbeitern, dass man nicht sagt, okay, am Freitag findet was statt, aber es hat keinen Bezug dann auf die Spiele, die dann im BMW-Park finden. Und dann haben wir wirklich in kurzer Zeit, weil wir hatten 6 Wochen und dazwischen waren die Weihnachtsferien und eigentlich 5 Wochen Zeit, haben wir viele Vereine kontaktiert und Dieter Hauert, der den Kurat-Pokal noch bei sich zu Hause aufgestellt hat und Frankfurt und der Deutsche Basketballbund und Bonn, Göttingen, ich weiß nicht, von wo wir alle Pokale hergeholt haben, haben sofort mitgemacht, haben die Pokale geschickt oder übergeben und wir haben die Medaillen da gehabt. Die Bilder sind ein bisschen chronologisch aufbearbeitet, Anfang der 70er bis heute. Wir haben uns auch richtigerweise ein bisschen die Mühe gemacht, die Chris Welp, Ademola und Sascha Hubmann irgendwie noch, also nicht vergessen zu lassen, haben eine kleine Ecke für Dieter vorbereitet und meine Info ist, dass über die 2 Tage circa 3000 Leute da durchgelaufen sind. Ich bin gestern mit den Heiner, der wollte das unbedingt sehen, war durchgelaufen, da war eine Schlange von 100, 200 Meter. Man weiß ja, wie eng es bei uns im Umlauf ist. Aber das war wirklich beeindruckend, dass die Leute, also man sieht, die Leute interessiert das. Es ist ja nicht so, dass die Leute absolut keine Lust haben, über dieses Thema zu sprechen, aber man muss es denen anbieten. Und vielleicht ist die Idee, mal schauen, was sich jetzt entwickelt, vielleicht daraus eine Art Wandermuseum zu machen, das in verschiedenen Städten mal anhält und bei besonderen Spielen, vielleicht Playoff-Spiele an verschiedenen Standorten, dass man das aufbaut. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Gab es schon Feedback seitens der BBL und auch seitens des DBB, die hast du ja angesprochen, die braucht es,
ja,
damit sowas, ja, also, wie eine Hall of Fame existieren kann?
Ja, ich habe gestern auch mit Stefan Holz gesprochen und heute hat sich netterweise Alex Reil gemeldet, haben sich bedankt, haben, waren sehr zufrieden, wie das abgelaufen ist. Von DBB habe ich noch mit keinem gesprochen, vielleicht meldet sich da auch jemand, wenn sie aus USA zurück sind. Wir haben einen Chat, das hat Stefan Hamann unglaublich gut gemacht. Wir haben einen Chat auf WhatsApp mit all diesen Legenden, die, also alle da waren, viele, die es nicht geschafft haben, wenn man sich das dann reinzieht, was die Jungs da reinschreiben. Es ist bemerkenswert. Also es ist wirklich toll, man sieht, was es dem bedeutet hat. Und nochmal, ich hoffe, dass das seine Fortsetzung findet.
Ja, ich glaube, das ist im Sinne aller Basketballfans. Man hat das gemerkt. Alle 4 Fanlager waren vertreten. Das war wirklich ein Fest für den Basketball. Lass uns die Brücke schlagen zum Basketball auf dem Feld. Wurde ja auch gespielt. 3 Spiele, die teilweise deutlich, teilweise sehr eng waren. Wie hast du das Niveau des Turniers allgemein gesehen?
Ich fand, wir haben sehr gut gespielt. Ich fand, wir haben in der Verteidigung beide Spiele sind wir erschienen. Also wir haben wirklich haben gut vorbereitet. Beiden Spielen im ersten Viertel ein bisschen Zeit gebraucht, um den Gegner zu spüren und uns ein bisschen anzustellen. Aber in beiden Spielen, die letzten 3 Viertel waren wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, wir haben gut in Offense gespielt, noch nicht sehr gut, wie ich immer sage. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Zeit und ich hoffe, dass wir sehr schnell auch dieses Niveau finden. Ich fand das Spiel Alba gegen Ulm sehr, sehr gut, auf einem sehr hohen Niveau. Ich meine, Alba war, ich glaube, 5 oder 6 Minuten vor Schluss mit 7 oder 8 Punkten vorne und ich war mir ziemlich sicher, dass sie es schaffen. Und dann hat es leider für die nicht gereicht, aber auf der anderen Seite, Ulm hat nie aufgegeben und ich finde, haben auch wirklich überragend gespielt und auch über weite Strecken gestern, nicht nur in der ersten Halbzeit, waren sie wirklich sehr, sehr gut, aber wir haben irgendwie immer wenn sie rangekommen sind, haben wir Big Plays gehabt mit von Bonga, von Obst, von Elias, von Francisco, eigentlich von allen. Und also alles in allem fand ich das Niveau ziemlich gut. Es, also leider war, nicht leider, aber das Endspiel war jetzt nicht so spannend wie das Halbfinale Alba gegen Ulm. Aber ich fand alle Spiele auf einem sehr, sehr guten Niveau.
Du hast gesagt, ihr habt gut gespielt im Angriff, noch nicht sehr gut. Was fehlt dir konkret, dass du sagst, ihr würdet sehr gut spielen?
Ich finde, also wir kommen jetzt noch in die entscheidende Phase in der Euroleague. Also das ist jetzt Heulen auf einem sehr, oder ich heule jetzt auf einem sehr hohen Niveau, aber ich finde, wir kommen jetzt in die entscheidende Phase. Wir haben jetzt sehr viele Spiele in letzter Zeit gewonnen. Wir haben uns die Tabellenführung zurückgeholt. Wenn man jetzt 2 Monate zurückdenkt, dann waren wir ziemlich weit abgeschlagen mit 3 Niederlagen. Jetzt haben wir inklusive dieser 2 Spiele 14 Spiele hintereinander gewonnen, national. Da kommen wir langsam Schritt für Schritt voran in der Euroleague. In der Euroleague spielen wir jetzt ein ganz wichtiges Spiel gegen Roter Stern Belgrad. Und wir haben eine Konstellation, die jetzt nicht sonderlich gut aussieht, aber wenn man das Spiel gegen Belgrad gewinnt, dann wird man feststellen, dass man A nicht draußen ist und B den direkten Vergleich gegen viele Konkurrenten. Baskonia haben wir 2 Siege, wir haben gegen Belgrad 2 Siege, wir haben knapp gegen Partizan 2 Siege, Roter Stern haben wir knapp verloren. Das heißt, wenn wir gewinnen, können wir einen direkten Vergleich gewinnen. Und um da jetzt Rhythmus zu fangen und diese wichtigen Spiele zu gewinnen in der Euroleague, müssen wir noch besser spielen, vielleicht uns nicht so viel auf individuelle Qualität verlassen, sondern einen Weg finden, wie wir ein bisschen besser den Ball bewegen und ein bisschen, wie soll ich sagen, direkter unsere Looks finden. Wir haben viele Spiele auch in Belgrad wirklich durch individuelle Qualität entschieden. Und irgendwann, wenn sich der Gegner ein bisschen besser einstellt, brauchen wir ein bisschen mehr Variabilität im Offense. Aber ich glaube, so wie sich die Mannschaft entwickelt, werden wir diesen Punkt, hoffe sehr, sehr schnell erreichen.
Ist das vielleicht auch der gravierendste Unterschied zwischen BBL und Euroleague, dass einem auf nationalem Niveau diese individuelle Qualität ausreicht, um die Spiele, sei es knapp oder meistens auch deutlich zu gewinnen, und in der Euroleague die Qualität der Gegner einfach so hoch ist, dass es eben schwer ist, nur mit individueller Qualität zu gewinnen?
Ich glaube, Kaunas ist eigentlich das beste Beispiel momentan. Andrea hat es geschafft, diese Mannschaft, wo es wirklich ein paar wirklich individuell sehr gute Spieler gibt, als Mannschaft ein bisschen anders einzustellen. Viele Spieler, die beim Trainer davor waren, haben keine so gute große Rolle gespielt, aber jetzt ist das auf mehreren Schultern verteilt, ist ein bisschen flüssiger, das Spiel, und deswegen gewinnen die ja auch in der letzten Zeit so viele Spiele. Wir haben sehr viele Spiele unglücklich verloren oder knapp verloren, nicht unglücklich. Und ich finde, wir könnten dort einen Schritt nach vorne machen, wenn wir uns ein bisschen auch besser aufteilen. Und ich hoffe, dass uns auch dieser Sieg am Wochenende, der Titel am Wochenende ein bisschen Rückenwind geben wird. Eine gewisse auch Selbstsicherheit.
Du sprichst die individuelle Qualität an. Die habt ihr natürlich in der Spitze, aber ihr habt sie auch ganz extrem in der Breite. Ich glaube, das ist ein Schritt, wo sich die Mannschaft weiterentwickelt hat. Wir haben jetzt beispielsweise einen Elias Harris, der reinkommt gegen Ulm im Finale, einen exzellenten Job macht, auch gegen Trevion Williams, den Schlüsselspieler der Ulmer, ihn aus dem Spiel nimmt. Ist das auch so eine Veränderung der Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Saison hin jetzt in diese Spielzeit?
Ja, wir sind anders als letzte Saison. Also auch von Feel and Look sehen wir ein bisschen anders aus. Wir sind schon ein bisschen aggressiver, schneller. Wenn man sich Bolmaro und Francisco anschaut, die sind ein bisschen diese Energie, der eine vielleicht mehr im Angriff, der andere in der Verteidigung, die wir letztes Jahr nicht hatten. Und das zieht natürlich alle anderen mit. Ich finde auch, alle Spieler sind offensichtlich auch ein Jahr älter und erfahrener geworden. Nils spielt eine überragende Saison aus der zweiten Reihe, genauso wie Elias. Man kann auch sagen, Bonga. Ich meine, Bonga hat gestern 3 Punkte gemacht, aber sein Plus-Minus auf dem Statistikbogen war 26. Also, ich meine, das heißt, während er auf dem Spiel war, hat er diesen Unterschied gemacht. Das ist schon beeindruckend. Ich meine, mit Serge, man sieht vor allem gestern, wie wichtig ihm dieser Sieg war. Also wir sind schon in der Breite und der Qualität haben uns deutlich verbessert zur letzten Saison. Natürlich macht das einen Unterschied zur letzten Saison.
Lass uns noch kurz einen Blick in die Spitze werfen. Ich glaube, über Ibaka brauchen wir nicht sprechen. Der liefert ganz konstant seine Top-Leistung ab. Ein Spieler, der sich extrem entwickelt hat in dieser Saison alleine, ist Sylvain Francisco, der auch MVP wurde des Finalturniers. Topscorer war im Finale, das Spiel in Belgrad gewonnen hat gegen Partizan mit seinem Dreier, mit der Schlusssirene. Wie siehst du seine Entwicklung und die Performance am Wochenende im Speziellen?
Ich glaube, Slovenien ist ein Unikat. Ich finde, wir haben seit langem nicht so ein Spiel in der Bundesliga gehabt. Er ist zwar 25, 26 Jahre alt, aber von der Erfahrung her ist er erst vielleicht 22 von seiner Entwicklung her. Und er hat natürlich einen Riesenschritt letztes Jahr bei Spanulis in Peristeri gemacht. Und ich finde, dass er eine tolle Leistung zeigt. Also es gibt Spieler, da trägt er uns. Es gibt Spieler, wo er eine ganze Halbzeit nicht stattfindet und dann macht er in Belgrad, erste Halbzeit hat er nicht stattgefunden, zweite Halbzeit hat er 20 Punkte gemacht. Und ich finde, diese Konstanz in dem Spiel, das fehlt ihm ein bisschen und das wird mit der Zeit kommen. In der Verteidigung muss er sich noch ein bisschen verbessern, aber der ist so gut, der ist so talentiert. Der ist so talentiert offensiv, dass wir das, ich habe das so selten gesehen, diese Schnelligkeit, IQ und Wurf und also das ist kaum zu stoppen, aber er hat noch sehr viel Potenzial, sich zu verbessern und ich glaube, er wird am Ende der Saison viel besserer Spieler sein, als es jetzt ist.
Wenn wir das Thema Pokal langsam abschließen, Pablo Lasos, erster Titel außerhalb Spaniens, was bedeutet dieser Titel für die Mannschaft unter Pablo Laso? Viele Spieler haben erwähnt, naja, wir haben einen neuen Coach, der bringt eine neue Idee rein nach der Zeit von Andrea Trinchieri, dass das jetzt auch belohnt wurde, diese Entwicklung in den letzten Monaten.
Ja gut, also Pablo hat offensichtlich Zeit gebraucht. Er hat sicherlich die deutsche Liga nicht unterschätzt, aber er hat auch Zeit gebraucht, um herauszufinden, wie alles funktioniert, wie funktionieren die Schiedsrichter, wie sind die Gegner, wie sind die Hallen, wo wir spielen und so weiter. Vor allem muss er die Mannschaft kennenlernen. Ich finde, die Mannschaft hat sich jetzt ein bisschen ausbalanciert und vor allem in der Bundesliga hat er wirklich einen tollen Job gemacht, dass er 14, 15 Spielern die Rolle gegeben hat, dass das jeder irgendwo spielt, wenn wir Spieler schonen, dass wirklich die Spieler, Elias ist das beste Beispiel. Ich meine, Elias hat, es gab zwei Wochen, wo er gar nicht gespielt hat und da hat man ihn gebraucht, dann war er da, genauso an diesem Wochenende. Brankovic auch, also spielt viele Spiele nicht und dann in Belgrad macht er so ein tolles Spiel, ich erinnere an das Euroleague-Spiel in Berlin. Und das hat Pablo, das macht er sehr, sehr gut, das braucht ein bisschen Zeit und Geduld, aber irgendwie hat er eine Message gefunden an die Mannschaft, dass wirklich jeder Spieler gilt und wichtig ist. Und das braucht man in der Saison. Das ist so ein bisschen, das hat man jetzt nach dem Wochenende gesehen, der große Unterschied zur letzten Saison. Wir haben wirklich, wie du gesagt hast, wir haben so viele Waffen, aber diese Waffen müssen ja auch irgendwie müssen sich auch gebraucht fühlen. Und das hat er eigentlich ziemlich gut gemacht oder macht das ziemlich gut. Und ich gehe davon aus, wenn wir gesund bleiben, dass wir da noch besser sein werden. Aber es freut mich für ihn, dass er stand ja unter sehr viel Druck. Vor allem zu Hause, dass er jetzt den Titel geholt hat und wir freuen uns alle für ihn.
Daher jetzt auf Basis dieses Pokalsiegs mit der Qualität in der Mannschaft voller Fokus auf die Meisterschaft, diese endlich wieder nach München zu holen?
Ja, sicher. Also, aber wie gesagt, wir wollen diese Euroleague-Geschichte nicht aufgeben. Ich glaube, da gibt es noch eine Chance, aber klar, von Anfang der Saison war klar, wir wollen das Double holen. Jetzt haben wir den ersten Schritt gemacht, aber der zweite und große und schwierige Schritt ist die Meisterschaft und dafür werden wir alles tun.
Mit dem Double dann in den SAP-Garden.
So schaut's aus, das ist das Ziel. Jetzt schauen wir mal, ob wir es schaffen können.
Der EHC Red Bull München hat jetzt ja bekannt gegeben, sie eröffnen im SAP-Garden gegen ein NHL-Team, gegen die Buffalo Sabres. Habt ihr Ähnliches in petto Richtung September, Oktober?
Ja, es gibt verschiedene Optionen. Mit der NBA ist es sehr, sehr schwer, vor allem weil es der Zeitpunkt nicht erlaubt. Es ist schwer, zu diesem Zeitpunkt das alles hinzubekommen, aber mal schauen, was wir uns überlegt haben. Wir sind immer für eine Überraschung gut, schauen wir mal.
Okay, dann lassen wir uns überraschen. Marco, danke für deine Zeit.
Ja, gerne.
Und viel Erfolg.
Alles Gute,
erst
danke.
Erstmal kurz in der Euroleague-Pause und dann wieder in der Länderspielpause und dann wieder in der Euroleague und in der Bundesliga.
Gut, alles danke klar, dir. Danke dir. Ciao. Bis bald. Ciao.
Okay, das also noch der Abschluss zum Pokal-Top 4, das ich würde sagen, alles in allem eine herausragende Veranstaltung war, super organisiert. Ich habe das von allen Fangruppen, habe ich mit mindestens einer Person geschrieben oder gesprochen. Ich habe mit dem Fernsehteam gesprochen von Dein. Ich habe mit Geschäftsführern gesprochen und allesamt haben mir das Gleiche berichtet, dass es ein richtig, richtig geiles Event war, auch mit allem Drum und Dran, was sie damit geliefert haben. Und die Basketball Hall of Fame, beziehungsweise dieses Museum für den Basketball, für den deutschen Basketball und auch diese Veranstaltung da am Freitagabend, für die Legenden des deutschen Basketballs. Genau sowas hat es gebraucht, das haben wir schon mehrfach thematisiert und das ist umso schöner, dass es das da gegeben hat und dass es da ins Leben gerufen ja. wird und hoffentlich noch und lange weiterlebt.
Da muss ich auch sagen, muss man wirklich ein großes Lob auch an den FC Bayern aussprechen. Es gab ja im Vorwege durchaus Kritik, die ich gar nicht so wirklich teilen konnte an der Vergabe nach München und gerade auch in dem Mamensponsoring von Siegmund, wo ich ihn gar nicht verstehe, was das Problem da ist, weil die bringen eben Geld mit und da profitiert auf dem Feld in dem Moment auch keine Mannschaft von. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie es organisiert wurde, das hätte wahrscheinlich kein Standort so gut hinbekommen wie München. Die Hingabe, die Liebe zum Detail, auch den Blick fürs große Ganze, wirklich herausragend gemacht. Und ich finde, da hat München die Messlatte ganz weit hochgelegt. Und vielleicht auch so ein bisschen indirekt oder vielleicht auch direkt eine Bewerbung dafür abgegeben, dieses Turnier regelmäßig auszurichten, weil das war eben ganz herausragend in der ganzen Art und Weise. Und das muss erstmal ein Standort nachmachen. Also ohne jetzt Kritik an irgendwem anders zu üben und irgendwie jetzt da pro Bayern, kontra irgendwas zu argumentieren, das war einfach richtig, richtig gut organisiert und Glückwunsch und vielen Dank an den FC Bayern.
Ja. Jetzt haben wir noch die Starting Five des Top Fours für euch, die wir zusammengestellt haben, bevor wir dann weitergehen. Und die hat Ruppi für euch.
Die habe ich, so ist es. Ich fange mal an mit den einfachen Positionen. Der MVP muss natürlich dabei sein, Sylvain Francisco. Und der Mann, dem ich meine MVP-Stimme gegeben habe, nämlich Serge Ibaka. Damit haben wir schon mal ein...
Lustig, ich habe für Francisco gestimmt. Ja. Ja, wir waren beide stimmberechtigt, muss man vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch kurz erklären. Wir waren beide in der Journalistengruppe stimmberechtigt. Ich habe tendiert zwischen Andy Obst, Serge Ibaka und Sylvain Francisco, weil Andy Obst hat für mich diesen Turnaround geschafft, wo Ulm nochmal hätte rankommen können, hat er zwei Dinger reingeschweißt, auch sonst ein richtig gutes Spiel abgeliefert. An den Stats und an der spektakulären Spielweise von Francisco kommst du nicht vorbei. Und Ibaka hat eben die Stats im Finale nicht so krass geliefert, die messbaren Stats. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass das auch auf jeden Fall eine absolut richtige Stimme
ist. Ja, Ibaka habe ich ein bisschen wegen des Effekts bei Williams. Ich finde, Francisco ist eine zu 100% vertretbare Wahl. Es war eben der MVP des Final Fours und so eine Wahl ist häufig tendieren Wähler auch dazu, dann nur den bei so einem Top Four dem besten Spieler im Finale den Finals MVP zu geben, weil das Halbfinale sicherlich zu einem nicht ganz so großen Ausmaß wie das Finale dazu zählen sollte. Und ja, war 50-50, war so ein Münzwurf. Ich habe mich irgendwie für Ibaka entschieden, aber Francisco ist absolut zu verargumentieren.
Ja, der hat auch noch nicht so viele Trophäen im Schrank, von daher sei ihm das gegönnt.
Das stimmt.
Also, Francisco auf der 1 haben wir, zusammenfassend.
Genau, dann habe ich ihm zur Seite gestellt, Nils Giffey. Da hätte man sicherlich auch Andy Obst nehmen können, absolut vertretbar. Giffey war in beiden Spielen sehr konstant, unheimlich wichtiger Faktor, krasser Gewinner einfach, Nils Giffey, muss man so sagen, wo der hinkommt. So, ja. Der weiß, wie man Titel gewinnt. Ein Spieler, den man immer braucht für solche Zwecke, nicht ohne Grund auch immer in der Nationalmannschaft dabei, an den Medaillengewinnen beteiligt. Dann AJ Figueroa, da hat das starke Finale mit Ausschlag gegeben und auch ein bisschen das Problem, das ich vorhin erläutert hatte, dass es einfach keinen deutlichen weiteren Kandidaten so bei den Bayern gäbe. Andy Obst hätte man nehmen können. Elias Harris war gut so im Finale vor allem so ein bisschen heimlich und versteckt, aber Figueroa habe ich da genommen und dann trotz des schwachen Finales, aber aufgrund eines herausragenden Halbfinales, ohne ihn wären sie wahrscheinlich gar nicht erst dahin gekommen, Trevin Williams noch neben Ibaka unterm Korb.
Also Francisco wäre auch gut. Francisco, Nils Giffey, LJ Figueroa, Trevin Williams und Serge Ibaka.
Korrekt.
Top. Das ist okay, das hätten wir dann damit auch erledigt und dann ist jetzt noch nicht Schluss mit Pokal. Denn wir wollen noch ganz kurz durch Europa surfen und euch berichten, wer alles wie im Pokal unterwegs war. Denn es gab doch einige Pokalfinals international mit den entsprechenden deutschen Nationalspielern mit dabei. Und wir können mal so ein bisschen durch Europa fliegen, denn die allermeisten, und das ist eigentlich das Bittere daran, haben ihr Finale verloren. Und wir können mal starten in der Türkei. Justus Hollatz verletzt, Tibor Pleiss mit dabei, aber Anadolu Efes verliert.
Korrekt. Und wer hat gewonnen?
Fenerbahce.
Richtig. Wenn du mir jetzt, wenn du, jetzt bin ich gespannt, die haben 80-67, wenn ich es im Kopf habe, ne?
Ja, wenn du das so sagst, das habe ich nicht im Kopf. Das ist ja
falsch im Kopf. Aber jetzt bin ich gespannt, welches Land du als nächstes sagst, dann kann ich dir nämlich eventuell sagen, welche Übersicht du gerade vor dir hast.
Ich kann völlig random.
Ach so, oh, du bist ja krass. Hast du das alles im Kopf?
Ja, die meisten habe ich im Kopf. Ich habe nämlich hier
die Basket News Übersicht vor mir.
Ah ja, okay.
Dachte, du fliegst jetzt von Istanbul nach Griechenland.
Nee, das können wir gleich machen. Ich würde erst kurz über die Deutschen, über die Deutschen sprechen. Von daher Fenerbahce, übrigens Jassi Kivicius mit dem ersten Titel für Fenerbahce. In diesem Fall. Sein Ex-Club, der FC Barcelona, hat verloren mit Oscar da Silva und zwar gegen Real Madrid. Die sind Pokalsieger in Spanien geworden. Dann haben wir noch in Italien Pokalsieger, die nicht Joe Vogtmann und Mauro Udolo heißen. Ich habe da das Halbfinale gemacht, allerdings nicht von den beiden, sondern das andere Halbfinale. Live kommentiert war ja aber zu sehen bei Dein. Napoli gegen Reggio Emilia und das Niveau war überschaubar.
Du warst
und
begeistert, Napoli ne? Von Napoli.
Ja, ich meine, das passiert mal in diesen hoch High-Pressure Games, dass dann da irgendwie nicht so viel Spielfluss aufkommt. Napoli hat das Ding ganz komisch gewonnen, geht ins Finale und ich war mir sicher, gut, morgen heißen die Pokalsieger Joe Vogtmann und Maudolo, der ja leider verletzt war oder ist. Aber es ist Napoli geworden. Tatsächlich hat Napoli den Pokal in Italien geholt gegen Milano im Finale. Dann haben wir ich glaube, das war's schon von den deutschen Mannschaften, außer zu der wir gleich noch kommen, von den deutschen Jungs. Wir können dann noch kurz durchlaufen. Olympiakos gegen Panathinaikos.
Die Roten gewinnen's. Olympiakos, genau. Prestigesieg.
In Serbien.
Roter Stern Belgrad.
Gegen, war auch im Derby, Belgrad-Derby, gegen Partizan, aber Roter Stern holt sich das.
Die beiden Euroleague-Teams jeweils, Olympiakos wie Roter Stern, die in der Euroleague hinter dem jeweiligen Lokalrivalen stehen.
Ja, und Žalgiris Kaunas gewinnt in Litauen, wenig überraschend, oder?
Ja, würde mir jetzt auch auf Anhieb keine andere Mannschaft einfallen, die da wirklich...
Ja, und dann haben wir noch... Genau, und dann haben wir noch ein Land, das haben wir bisher noch nicht beleuchtet und da sind gleich mehrere dabei, die für Deutschland gespielt haben schon und weiterhin auch spielen werden in der Nationalmannschaft, beispielsweise Mike Kessens oder auch Leon Kratzer. Und den haben wir erreicht. Wir wollten eigentlich heute für euch, das können wir vielleicht verraten, eine große Show der deutschen Pokalsieger machen. Sie haben uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass es eigentlich nur Leon Kratzer geworden ist. Aber den hatten wir im Interview. Ruppi hat davor seinem Dad noch geschrieben auf WhatsApp und hat während des Interviews die WhatsApp-Nachricht dann zurückbekommen und sie gegen Ende dann noch ausgerichtet an Leon Kratzer. Die Reaktion hört er jetzt im Interview. Viel Spaß dabei. Leon, wie froh bist du, dass Alba Berlin nicht im LNB Leaders Cup dabei sein durfte?
Sehr froh, ja, sehr froh. Das war ja immer ein bisschen unser Angstgegner in den letzten Runden mit Bonn. Genau, war ich mal froh, dass wir was anderes hatten, genau.
Da können wir jetzt auf jeden Fall schon mal Glückwunsch zum Titel sagen, den ihr dort geholt habt. Ihr habt diesen LNB Leaders Cup gewonnen. Ich muss erstmal ein bisschen rumgoogeln, weil ich dachte eigentlich, dass es der Coupe de France wäre, weil ja der deutsche oder der nationale Pokal in allen europäischen Ländern aktuell gespielt wird. In Frankreich gibt es aber zwei verschiedene Pokalwettbewerbe, ne?
Genau, richtig, ja.
Und ja. Ihr habt jetzt den einen gespielt. Wie ist da die Wertigkeit?
Ja, ich habe mich ein bisschen mit unseren französischen Spielern ausgetauscht. Die haben gesagt, dass das eigentlich sozusagen der richtige Cup ist, dass das jetzt der größere Cup ist, der mit mehr Bedeutung, da der andere ja auch, ja, sagen wir, über einen längeren Zeitraum gespielt wird und der andere auch Teams aus der zweiten Liga, dass sie da mit drin sind. Genau, und ja, dieser Leaders Cup wäre eigentlich so die Top 8 zu einem bestimmten Zeitpunkt, die Top 8 der Tabelle gegeneinander antreten. Auch drei Spiele in drei Tagen, dass das auf jeden Fall mehr Gewicht hat und dass dieses ganze Event auch ein bisschen einfach größer aufgebaut ist.
Ich meine mich zu erinnern, dass ihr in einem anderen Cup auch so eine B-Mannschaft habt antreten lassen und dann recht früh rausgeflogen seid.
Richtig. Richtig, ja. Ich glaube, wir haben einen Tag zuvor in Hamburg gespielt und hätten am nächsten Tag da antreten müssen. Haben eine B-Mannschaft hingeschickt mit 18, 19-Jährigen. Und haben wir, glaube ich, gegen Lille, gegen eine Zweitligamannschaft verloren. Ja.
Es ist zu verkraften.
Ja, cool.
Wir sind eingestiegen mit, wie froh du bist. Wie froh bist du denn, dass du jetzt hier aufrecht vor uns sitzen kannst und in der Lage bist, ein Gespräch zu führen? Habt ihr gut gefeiert?
Erstmal nochmal danke für die Glückwünsche, Männer. Bin natürlich sehr glücklich, sehr happy, dass sie das Ding gewonnen haben, dass ich hier noch aufrecht sitzen kann, genau. Haben ein bisschen gefeiert, aber nicht zu viel, würde ich sagen. Wir hatten ja eine lange Busreise nach Hause. Nach Paris waren es ja immerhin auch nochmal 5 Stunden. Und haben ein bisschen gefeiert, haben es genossen, aber jetzt auch nicht übertrieben, ja.
Ihr hattet ja auch richtig krasse Gegner, vor allem im Halbfinale mit Monaco, die voll besetzt waren, von Mike James über Elie Okobo und alle Starspieler, die sonst so dabei haben. Mhm. Wie habt ihr es geschafft, die zu knacken?
Ich meine, Monaco ist eine sehr gute Mannschaft, eine der besten Mannschaften Europas, besetzt mit so viel Talent einfach. Wir haben ja davor schon zweimal gegen die in der Liga gespielt, haben es da leider nicht geschafft, unser Spiel reinzubringen, haben uns auch, denke ich mal, ein bisschen den Schneid abkaufen lassen, einfach durch auch allein schon die Namen. Und natürlich bist du da ein bisschen okay, da hast du Mike James da drüben auf der anderen Seite, hast einen Elie Okobo und so weiter. Und wir haben uns, glaube ich, ein bisschen so, war ein bisschen vielleicht zu viel Respekt einfach von dieser Mannschaft gehabt. Hat ein bisschen gebraucht, auch immer auch in diesen vorherigen Spielen reinzukommen. Ja, das haben wir dann in dem Spiel einfach besser gemacht. Wir haben, natürlich hatte Monaco auch wieder ihre Momente, wo sie hätten davonziehen können, aber wir haben gut dagegen gehalten, haben einen sehr guten Gameplan gehabt, den unser Coach uns wieder gegeben hat, und den haben wir einfach durchgezogen, und am Ende wurden wir dafür belohnt, dass wir das so zielstrebig durchgezogen. Das war
generell so ein bisschen euer Markenzeichen in dem ganzen Wettcup, euch von hinten zurückzukämpfen. Selbst im Viertelfinale gegen St. Quentin, die ein Aufsteiger sind, habt ihr euch erst in der zweiten Halbzeit durchgesetzt.
Genau. Ja, ich muss auch sagen, wie gesagt, dieser Cup war sehr stark besetzt, auch wie der Aufsteiger Sacontor spricht.
Ja, ja, hör mir auf,
aus. Das ist schwer in Frankreich, sehr schwer. Also auch eine super Mannschaft, wo du denkst, hey, das sind Aufsteiger, die spielen eine überragende Saison. Sehr unangenehme Mannschaft, die uns aber auch, glaube ich, sehr geholfen haben einfach. Dadurch, dass wir so ein hartes Spiel hatten, sind wir einfach nochmal gewachsen. Mussten wir uns auch zurückkämpfen, mussten wir ins Spiel reinkämpfen. In Monaco genauso. Gegen Nanterre hatten wir auch hier und mal da ein paar Rückständen zu kämpfen. Aber am Ende, glaube ich, hat es einfach, haben wir es unserem Konzept einfach zu verdanken, dass wir dann nie aufgeben und immer weitermachen und auch wissen, wenn die mal einen kleinen Run haben, ein bisschen vorne sind, dass wir dann nicht aufgeben, sondern einfach zielstrebig unsere Sachen weitermachen und am Ende immer die Chance haben zu gewinnen.
das Konzept ist ja dann auch ziemlich genau immer an deinen Zahlen abzulesen. Im Halbfinale waren es 5 Offensiv-Rebounds, im Finale waren es 4 Offensiv-Rebounds. Das ist ja genau das, zweite Chancen erarbeiten, Tagging, hart zum Rebound gehen und die Mannschaften dann auch über diesen Hustle irgendwie knacken, oder? Das hat sich ja nicht verändert seit Bonner Zeiten.
Genau, das hat sich nicht verändert. Ich glaube, natürlich ist es insbesondere in der französischen Liga schwieriger geworden, weil die Mannschaften einfach athletischer sind, einfach mehr Länge, mehr Athletik einfach aufs Parkett bringen. Das macht natürlich einen großen Unterschied mit den Offensiv-Rebounds, weil du nicht mehr an ganz so viele Offensiv-Rebounds rankommst. Trotzdem hilft uns das immer enorm in der Transition Defense dann. Und ich meine, am Ende ist es einfach auch ein großer Faktor für uns gewesen, dass wir diese Belastung kannten. Wir kennen diese Belastung im Training, so hart zu spielen. Und ich glaube, für andere Mannschaften, zum Beispiel für Nanterre, war es so, ey, die haben eine kurze Rotation, die spielen gerade auch ihr drittes Spiel in 3 Tagen. Die kennen das nicht mit dem europäischen Wettbewerb, dass du da diese hohe Belastung hast. Und wir wussten immer ganz genau, irgendwann lassen die nach, irgendwann schwächeln die und dann haben wir die Chance. Und ja, durch unser Training und durch unser Pensum, das wir da gehen, wussten wir ganz genau, ey, wir müssen einfach unser Tempo hochhalten und irgendwann werden die auseinanderfallen. Ja.
Inwiefern? Lass mich ganz kurz nur eine Statistik einstreuen. Eure Offensiv-Rebound-Quote lag bei Bonn bei 39% aller wirklichen Offensiv-Rebounds. Bei Paris liegt sie in dieser Saison etwas über 37%, also nur 1, irgendwas Prozent Unterschied. Also ihr seid nach wie vor eine sehr gute Offensiv-Rebound-Mannschaft. Das nur dazu.
Ruppi, das ist gut. Das ist sehr gut, ja.
Macht ruhig weiter, Ruppi. Ich wollte ein bisschen daran anknüpfen, weil es ja diverse Ähnlichkeiten gibt. Inwiefern gibt es überhaupt Unterschiede im Vergleich zur vergangenen Saison? Waren der gleiche Trainer, die Hälfte der Mannschaft ist gleich geblieben? Oder in welchen Punkten habt ihr euch da verändert und verfeinert?
Ja, natürlich haben wir neue Spieler dazu bekommen, mit denen du ein bisschen Sachen anpassen musst, ein paar Sachen umstellen musst, aber im Endeffekt ist der Spielstil der gleiche geblieben. Natürlich haben wir ein paar andere Sachen implementiert. Zum Beispiel, wir haben ja jetzt einen unglaublichen zweiten Creator mit Nadir Hifi, der jung ist, aber ein extrem talentierter Spieler ist. Mit einem Shot-Creating ist das unglaublich. Der einfach noch so viel Potenzial hat nach oben. Selten so einen talentierten Spieler gesehen. Den du natürlich ins Konzept einführen musst, was nicht einfach ist. Er kann das nicht. Er kommt hat letztes Jahr in Le Portel gespielt, wo er alles machen durfte. Den du da einfach reinbringen musst ins Konzept und das hat er super angenommen und man merkt, wie er von Spiel zu Spiel einfach da reinwächst und bessere Entscheidungen trifft und uns einfach ein ganz neues, noch einfach eine neue Sache reinbringt in unser Spiel.
Dieses Champions-League-Finale aus der vergangenen Saison mit Bonn, habt ihr alle miterlebt oder die Hälfte der Mannschaft und der Coach auch. Es ist ja immer wichtig zu wissen, wie kann ich so ein großes Spiel gewinnen? Wie viel hat euch das jetzt gebracht für eben dieses Finale in diesem Cup gegen Nanterre, dass man da im letzten Viertel auch nochmal das Spiel einfach drehen konnte, von -4 auf +5 am Schluss?
Na klar hilft es. Ich glaube, jede Finalerfahrung hilft einfach auch. Das Finale gegen Ulm hat uns geholfen. Man muss mit Siegen und mit Niederlagen umgehen können, diese ganzen Erfahrungen einfach mitzunehmen. Und natürlich hilft es in verschiedenen Phasen des Spiels einfach. Man weiß, okay, man muss den kühlen Kopf bewahren. Zum Beispiel im vierten Viertel lief bei uns nicht viel am Anfang gegen Nanterre. Es ging viel in die Hose. Wo man so dachte, okay, jetzt kann das Momentum ein bisschen kippen, aber wir wussten genau, ey, einfach cool bleiben, einfach ruhig bleiben. Wie gesagt, die werden irgendwann ihre schweren Würfe nicht mehr treffen, wir müssen einfach unser Ding durchziehen. Man wird einfach ein bisschen reifer, ein bisschen erfahrener, diese ganze Stimmung und auch diese Finalatmosphäre, ja, man wird einfach routinierter irgendwie da drin.
Was sagt euch das denn für den Rest der Saison? Also im Eurocup seid ihr aus meiner Sicht die mit Abstand beste Mannschaft und große Favorit. In Frankreich in der Liga seid ihr nicht ganz so dominant und souverän, wie das vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Also, dass ihr die Liga anführt, vielleicht nicht angesichts der Budgets, aber ihr hängt so um Platz 4, 5 immer rum. Wie siehst du da langfristig die Chancen?
Ja, ich glaube, dass wir Ja, ich meine, du hast es angesprochen, im Eurocup läuft es für uns sehr, sehr gut. In der französischen Liga ist das manchmal ein bisschen ein Up and Down bei uns. Ja, ich muss auch sagen, da ist es einfach natürlich ein bisschen, was heißt enttäuschen oder was heißt enttäuschen jetzt? Natürlich würden wir gern, bin ich auch 100% sicher, dass wir besser sind als Platz 4, wo wir gerade stehen. Ich glaube, wir haben noch ein Spiel auch in der Hinterhand, weil die Halle ja abgebrannt ist in den Dünkirchen. Genau, und ich glaube einfach, dass wir in der französischen Liga vor allem ein paar Spiele richtig ärgerlich verloren haben und richtig unnötig liegen lassen haben. Ja, was auch natürlich ein bisschen schwierig für uns war, da wir wahrscheinlich meistens in den Spielen davor irgendwie ein Auswärtsspiel hatten im Eurocup und natürlich ein bisschen angeschlagen waren. Dann fährst du, keine Ahnung, nach Roanne, nach Straßburg, gegen Mannschaften, die extrem athletisch sind, die extrem viel wegmachen können, einfach dadurch, dass sie mit viel Effort und Leidenschaft spielen. Und ja, durch ihre Athletik einfach ja, uns das Leben so ein bisschen schwer gemacht haben, wir ein paar kleine dumme Fehler gemacht haben, nicht 100% auf der Höhe waren. Ja, so haben wir ein, zwei, drei Spiele liegen lassen, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen. Und dadurch, dass die französische Liga auch sehr, ja, einfach sehr gut ist und auch die Teams sehr ausgeglichen sind, verlierst du einfach ein paar und dann stehst du halt da auf dem vierten, fünften Tabellenplatz, wo du denkst, eigentlich müssten wir da hinter Monaco stehen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das ja, wieder gut machen werden, dass wir da hinkommen werden. Wir müssen einfach nur in diesen gewissen Situationen einfach ein bisschen konzentrierter und abgezockter sein und ja, einfach auch wissen, wie zum Beispiel gegen Straßburg das Ding, das wir verloren haben, da einfach nicht. Wir waren nicht da von erster Sekunde an. Ich glaube, Straßburg ist da rausgekommen mit einem Run. Das darf uns einfach nicht passieren. Und wenn wir da ein bisschen fokussierter einfach rangehen und ein bisschen diese kleinen Fehler abstellen, dann gewinnen wir diese Spiele und dann werden wir wahrscheinlich hoffentlich hinter Monaco wieder stehen. Ja.
Ich habe Dijon und Straßburg jeweils zweimal schon gesehen in der Basketball Champions League in dieser Saison. Übrigens ja die Oldenburger genau die Erfahrung auch gemacht, die ihr gemacht habt, dass sie dann am Schluss gegen Straßburg verloren haben, weil die eben eine Mannschaft sind, die schnell heiß laufen können.
Ja.
Was, wenn du die deutsche und die französische Liga vergleichst, du hast jetzt schon genug Spiele gemacht, um das machen zu können. Wo ist der elementarste Unterschied? Wo siehst du für die BBL, wo siehst du für die LNB irgendwo Vorteile?
Ja, also ich würde jetzt mal meine Meinung, ja, würde ich jetzt behaupten, dass es einfach, ja, dass die französische Liga einfach athletischer ist. Vor allem in der Breite. Also du hast ja durch die Bank hinweg auch Spieler, die da reinkommen, die athletisch sind, die Energie bringen. Und mit diesen Aspekten kannst du sehr viel wegmachen. Ich meine, die Liga ist an sich nicht basketballerisch besser als die deutsche Liga, definitiv nicht. Ich finde, basketballerisch ist die deutsche Liga besser als die französische Liga. Taktisch würde ich auf jeden Fall behaupten, dass Deutschland da den Vorteil hat. Aber einfach durch diese Athletik kannst du so viel wegmachen. Ich meine, wir haben die Erfahrung oft genug jetzt gemacht. Wir haben gegen Mannschaften, ja, wie ich es gesagt habe, gegen Mannschaften gespielt, die einfach ja, durch diesen Effort, durch diese Athletik Raum wegnehmen, Rebounds holen, 50-50 Bälle gewinnen. Ja, und dadurch gewinnst du am Ende knappe Spiele. Und das ist für mich der, ja, würde ich so behaupten, der größte Unterschied. Und natürlich hast du dann auch, ja, ist halt einfach in Frankreich einfach ein bisschen mehr Geld vorhanden, dass du dir individuell bessere Spieler holen kannst, die natürlich einfach im 1 gegen 1 übertrieben gut sind. Dann hast du auf der, ja, auf der Point Guard-Position einen guten Point Guard, einen guten Zocker, auf der 2 auf einmal auch noch, die halt ein sehr gutes Shotmaking haben und dadurch würde ich sagen, da hat Frankreich auf jeden Fall diesen Vorteil. Aber basketballerisch würde ich sagen, dass da taktisch Deutschland besser ist, aber die Athletik in Frankreich macht doch ziemlich viel weg.
Man kann sich dann auch individuell so überragende Center wie dich holen, zum Beispiel.
Nein, aber das ist
Naja,
wirklich,
ist so
also
offenkundig.
auch in Frankreich ist, du spielst auf einmal gegen, wie gestern gegen Nanterre, die haben als Backup-Center 2 Meter, ich meine, 2,15 Meter Riesen da drin stehen, weißt du, einen schönen Drop-Defender, der halt da auch einfach extrem viel wegmachen kann, weißt du, das hast du gefühlt bei jeder zweiten, dritten Mannschaft hast du einen Riesen da drin, der halt von der Bank kommt, der nicht wirklich ja, gut veranlagt ist, aber der einfach durch die Größe und durch die Athletik einfach so viel wegmachen kann und Und das ist meiner Meinung nach einfach ja der Unterschied.
Ja, ich glaube vor allem das Spannende ist ja, dass in Frankreich die Etats gar nicht unbedingt höher sind. Also natürlich bei ein paar Teams wie Monaco und so auf jeden Fall, aber insgesamt gar nicht, sondern dass die Abgaben, die nicht in deine Tasche fließen als Spieler, viel höher sind als in Deutschland, viel niedriger sind als in Deutschland. Also in Deutschland sind die wesentlich höher. Da gehen ungefähr 50% des Gehaltes, des Bruttogehaltes, gar nicht an den Spieler. Und in Frankreich ist das einfach ein größerer Prozentsatz, weshalb die Spieler am Schluss mehr Geld verdienen, wobei dann dort mehr Geld hängen bleibt bei den Spielern einfach. Ja. Wie ist dein Französisch? Hast du dich gut eingelebt in Paris?
Ja, einigermaßen. Also Französisch ist so und so. Könnte besser sein, könnte aber auch schlechter sein. Genau, ja. Und so muss ich sagen, ist Paris wunderschön, eine wunderschöne Stadt. Sehr viel los, manchmal ein bisschen zu viel. Aber ja, du kannst extrem viel machen. Es ist ein schöner Flair in der Stadt einfach. Ja, es ist, wie gesagt, eine Top-Stadt und macht Spaß, hier zu leben.
Ja, interessieren würde, euer Verein ist ja noch halbwegs jung. Man kann es ja so ein paar Jahre lang beobachten. Ich finde, das ist so ein mittlerweile hat es auch einen organischen Aufbau genommen und es geht so Schritt für Schritt voran. Wie wird das angenommen und siehst du den Verein strukturell schon auf dem Weg in die Euroleague tatsächlich?
Ja, also ich würde schon sagen, es wird darauf hingearbeitet. Man will auf jeden Fall immer diese nächsten Schritte gehen. Ich glaube, auch dafür war jetzt die Verpflichtung von Thomas Iserlo extrem wichtig, weil er ja trotzdem jemand ist, der immer sehr viel Struktur in Vereine reinbringt. Ja, mit ihm, glaube ich, ist das perfekt gemacht geworden. Ja, er macht das auch sehr, sehr gut, dass er den ganzen Verein da wirklich vorantreibt. Ja, und auch so merkst du, dass der Verein da wirklich ja, sehr viel Wert drauf legt, auch zum Beispiel in Sachen Social Media und diese Geschichten. Das ist ein ganz anderes Niveau wie in Deutschland. Also da wird so viel mehr Wert drauf gelegt. Wir haben ja auch einen Owner, der früher auch bei den Timberwolves mit tätig war und der sehr diesen NBA-Flair da auch immer ein bisschen mit reinbringt, vor allem halt von dieser Vermarktung her, was sehr interessant ist zu sehen. Ja, jetzt wurde auch zum Beispiel, haben wir extra für Olympia und für Paris Basketball jetzt eine neue Halle errichtet in Paris, die Adidas Arena, was eine absolut geile Halle ist für Basketball. Ist nicht zu groß, ist nicht zu klein, 8000 Leute passen rein. Wirklich eine wunderschöne Halle von innen und von außen. Sehr geiler Flair, kann ich euch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen und ein Spiel anzuschauen. Ist wirklich sehr, sehr geil aufgebaut. Richtig, auch ein bisschen mit dem NBA-Flair. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, dass der Verein wirklich richtig gute Schritte geht. Natürlich merkst du, dass es an ein paar Stellen einfach noch ein bisschen hapert. Ich glaube, der nächste Schritt, was auch extrem wichtig wäre, wäre wahrscheinlich eine eigene Trainingshalle, um wirklich deinen eigenen Bereich so ein bisschen zu haben. Gerade im Moment haben wir so eine Halle angemietet. Also das heißt, The One Ball heißt das. Das ist so, da könnt ihr theoretisch, wenn ihr Bock habt, auch Samstag mal eine Runde zocken mit euren Jungs. Könnt ihr euch
Soccer 5 als Basketball so.
Genau. So kann man sich's vorstellen, wirklich. Aber da haben wir so ein bisschen unseren eigenen Bereich. Aber ich meine, auf Dauer würde ich sagen, ist das jetzt nicht die perfekte Lösung. Aber das muss man halt auch mal sehen, was manche Leute nicht so sehen, das ist Paris, das ist nicht irgendwie Bonn, wo du hier deine Sachen machen kannst, das ist eine riesige Stadt mit so viel Sachen und alles drum und dran, das ist schwer und dann muss man halt einfach schauen, wo baut man erstmal so eine Trainingshalle wieder hin, weißt du, das ist ja auch das Problem mit den ganzen Distanzen, mit dem Verkehr, das sind so viele andere Sachen, die du mit in Betracht ziehen musst und das du planen musst, das ist einfach schon, sage ich mal, ein anderes Level. Ja. Genau. Aber der Verein macht gute Sachen. Ich würde alles sagen, dass es in die richtige Richtung geht, genau.
Man sieht und hört dir an, dass du dich wohlfühlst dort.
Ja, auf jeden Fall. Also es macht doch einfach Spaß, in diesem Projekt hier zu sein, weil man wirklich merkt, der Verein will diese Schritte gehen, der Verein will nach oben kommen. Und es ist, wie gesagt, einfach schön, ein Teil dieses Projekts zu sein, genau.
Da tut der Pokalsieg sicher gut. Leon, vielen Dank dir für deine Zeit. Aber Ruppi will noch was sagen.
Ich habe ja am Anfang kurz ein Foto gemacht. Da habe jetzt eine WhatsApp-Nachricht zurückbekommen. Du bist jetzt beim Pokalsiegen gleich auf mit deinem Vater, ne?
Ja, stimmt.
Er schreibt mir trotzdem nur Way to go.
Also. Way to go. Ah, er hat mir vorhin geschrieben, der leicht enttäuscht ist er von der Easy Credit BBR.
Vom Pokal oder generell? Okay.
warum er nicht bei der Nacht den
Legenden ja, dabei war. Wie kann das sein?
Hat er gesagt, anscheinend keine Legende genug, ja, hat er gesagt.
Für mich ist er eine Legende.
Ja. Ach, ist gut. Ansonsten ist gut. Fragen wir da mal nach, dass es dann bei der nächsten Nacht klappt. Weil ja, vielleicht dann mit dem Vater-Sohn-Duell, beziehungsweise Duo, zumindest mal Duo.
Das stimmt.
Super. Ja. Dann vielen Dank dir auf jeden Fall. Ruppe und ich kommen mal irgendwann rum zum Zocken zu euch in die Trainingshalle.
Komm doch mehr, wirklich. Also vielen Dank euch, Männer. Gell?
Danke.
Ciao.
Also soweit Leon Kratzer, der ja gerne dabei gewesen wäre. Ich glaube, wir können direkt überleiten, Ruppi. Bei der Nationalmannschaft und damit tauchen wir ein ins Big Spotlight, also für euch dieses Mal die Nationalmannschaft, um die wir uns kümmern. Und das im allerbesten Sinne, denn es ist mal wieder Länderspielfenster. Ruppi, du hast schon gesagt, du fandest es ein bisschen schade, dass es auf 1 reduziert wurde. Es ist das Commitment zwischen FIBA und Euroleague, das erste Annähern, oder?
Ja, das ist ja einer der Vorteile des Ganzen, dass sie sich wenigstens angenähert haben, dass die Euroleague da den Weg frei gemacht hat. Dafür gab es im November kein Fenster. Die anderen beiden Fenster für die EM-Quali sind jetzt auch im November und Februar angesetzt. Also da muss man dann tatsächlich eine Übereinkunft finden. Aber das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das war ja ein großer, großer, großer Kritikpunkt an den Länderspielfenstern während der Saison, dass sie ja eigentlich wettbewerbsverzerrend sind, weil Euroleague-Spieler nicht teilnehmen und NBA-Spieler sowieso nicht.
Genau. NBA-Spieler werden es auch dieses Mal nicht sein, die dabei sind. Und wir können auch mal ganz kurz in den deutschen Kader gucken, Ruppi, und werden da recht schnell feststellen, dass da auch relativ wenige Euroleague-Spieler mit dabei sind. Übrigens auch Leon Kratzer nicht, obwohl der nur Eurocup-Spieler ist. Der musste leider am Montagmorgen aus gesundheitstechnischen Gründen noch spät absagen für die Nationalmannschaft. Wir hatten das Ganze schon im Interview gewusst, hat uns darum gebeten, nicht drüber zu sprechen. Deswegen haben wir das gelassen, haben es jetzt aber mit dem DBB abgeklärt, dass das alles in Ordnung geht, dass die da das Erstrecht haben, das zu vermelden. Entsprechend, also Leon Kratzer nicht mit dabei und die anderen Spieler, die dabei sind, Oscar da Silva, Malte Delo, Johann Grünlo, Bennett Hund, Ivan Katschenkov, David Krämer, Jonas Matisek, Luis Olindi, Jacob Patrick, Christian Sengfelder, Lukas Wank, Nelson Weidemann, Nick Weiler-Bepp, Jan-Niklas Wimberg, Wobo und dann noch nachnominiert
Tim Schneider und Max Di Leo.
Max Di Leo, genau. Das ist also die Aufstellung und man könnte jetzt unken und sagen, ja, hätten sie doch 2 Länderspielfenster spielen können. So viele Euroleague-Spieler sind ja nicht mit dabei.
Bayern und Alba haben schon da eine Menge. Euroleague-Spieler aus dem Ausland sind natürlich relativ wenig dabei. Das ist, wenn ich es auf Anhieb richtig überblicke, nur Oscar da Silva. Da mein lieber Justus Hollatz von Anadolu Efes Istanbul ja auch noch abgesagt hat, da er gerade erst wieder fit geworden ist.
Genau. Man muss auch ehrlich sagen, sehr, sehr viele Spieler waren unfassbar glücklich, dass es jetzt so eine kleinere Pause gibt in der Saison. Diese Pause ist wichtig, um einfach auch im Kopf mal klar zu kommen. Ihr kennt das, glaube ich, selber. Jeder, der irgendwie Schreibtischtäter ist und 10 Tage in Folge arbeitet, wird sich irgendwann mal fragen, was mache ich hier eigentlich? Und so geht es den Basketballprofis ungefähr 8 Monate im Jahr. Entsprechend ist so eine kleine Pause eigentlich ganz nice. Und diese Pause gibt es aber nicht für alle, sondern für die deutschen Nationalspieler, die sich beweisen wollen. Ich glaube, so kann man das fast nennen, oder? Für diese EM-Quali, das ist so ein sich beweisen wollen, um vielleicht irgendwie eine Olympiachance zu haben oder dann eben für diese Europameisterschaft 2025 mit dabei zu sein.
Ja, ich glaube, es geht in erster Linie tatsächlich schon um die Europameisterschaft 25, für die man ja auch jetzt die Qualifikation spielt. Für Olympia wird es unter Normalumständen, also da muss schon, glaube ich, sich irgendjemand verletzen, dass es nicht der WM-Kader 1:1 nochmal wird.
Hatten wir aber die letzten Jahre auch immer kurz.
Ja, ja, genau. Hatten wir. Von daher würde ich das gar nicht ausschließen. Kandidaten, die da wirklich für in Frage kommen, aus meiner Sicht jetzt aus dem aktuellen Kader, nur Oscar da Silva und Nick Weiler-Bepp. So, Wen anderen kann ich mir jetzt da tatsächlich nicht vorstellen, der noch ins Olympiateam reinrückt. Aber doch einige Spieler, die für die EM und auch schon darüber hinaus eine Chance haben, so darüber hinaus, wenn man jetzt sieht, ein Katschenko, ein Grünloh, wobei, wenn alles super läuft, wer weiß, was sie dann auf 11. 12. Mann eine Chance haben. Spieler mit einem Ablaufdatum vorher, das ist so fies formuliert, Ablaufdatum, also das mal positiv zu drehen, ein Spieler, der sich so ein Abschiedsfenster, sollte es denn so sein, mächtig verdient hat, ist Jonas Wohlfahrt Bottermann, der bei Olympia, denke ich, wahrscheinlich auch nicht dabei oder keine Rolle spielen wird. Und darüber hinaus, dann steht ein Umbruch an, dann weiß ich nicht, ob er mit 34 nochmal weiter Nationalmannschaft spielt und dann mit 35 in EM spielen würde. Aber das hat mich sehr gefreut, dass er nochmal nominiert wurde. Ja, und der Rest, glaube ich, ist ein Versprechen an die Zukunft. Spieler, die da ihre Chance nutzen wollen, die sich ein bisschen in den Fokus spielen. Einige Spieler, die natürlich auch so die Basti Doret-Rolle einnehmen können, die helfen, dass man sich qualifiziert, dann bei den Turnieren aber wahrscheinlich außen vor sein werden. Finde ich eine interessante Mischung, weil es wirklich ein Team ist, das sich noch gar nicht gefunden hat in der Form, wo man auch nicht wirklich weiß, wer nimmt welche Rolle ein, wer wird der Go-To-Guy, wer wird der Lead Guard werden, so wer ist der Shooter, wie ist die Crunch-Time-Five. Finde ich eine wirklich spannende Aufstellung. Bin ich, ja, freue mich auf die zwei Spiele, das mal mit eigenen Augen zu sehen, wie die Rollenverteilung ausfällt.
Ja, du wirst auch beide Spiele verfolgen. Du wirst am Donnerstag in Ludwigsburg sein, im
Korrekt.
Gegensatz zu mir.
Ja, du wohnst ja nur in Ludwigsburg.
Es stimmt, Schande über mein Haupt, aber ich habe da tatsächlich ein Fußballspiel, das ich da live kommentiere, und zwar in Köln. Also von daher ist es für mich örtlich unmöglich. Ich müsste mich irgendwie klonen. Tut mir ein bisschen weh in meiner Heimatstadt, aber so ist es nun mal. Du wirst es aber auf jeden Fall sehen und du wirst auch mit nach Bulgarien reisen.
Genau, nach Botevgrad. Das ist
Gesundheit.
ein kleiner, relativ kleiner Ort, ungefähr eine Autostunde von Sofia entfernt, nördlich, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Da wird das Spiel stattfinden gegen Bulgarien und es sei wohl ein Ort, der so ein bisschen einen besonderen Nimbus im bulgarischen Basketball hat, da da schon einige Favoriten wohl gestolpert sind. Also ein heißes Pflaster offenbar, was die Deutschen dort erwartet.
Okay, das sind auf jeden Fall schon mal gute Infos, die werden wir uns merken. Wir können vielleicht noch ganz kurz was zum Modus sagen. Es ist ja die EM-Quali für 2025, die dort gespielt wird. Und wenn ihr euch überlegt, Mensch, es ist ganz schön hohes Risiko, mit einer Mannschaft, die sich nicht kennt, ohne die ganz großen Starspieler, dorthin zu fahren oder diese Spiele zu bestreiten, dann können wir euch zumindest mal ein kleines Herzentschleunigerchen geben. Denn Ruppi, wenn wir auf den Modus gucken, dann ist das schon dafür gemacht, dass man viel austestet für die EM 2025,
Ja,
ne?
also wenn man sich da Sorgen macht, dann hat man natürlich seine Rechnung wie immer ohne die FIBA gemacht und ihre Modi, um irgendwelche Turniere zusammenzustellen. Ich bin in dem Fall fast ein bisschen enttäuscht, dass es nicht wie vier Runden gibt und mit Überkreuzspielen vom siebten gegen den zweiten und am Ende kommen doch 90% der Mannschaften weiter.
Kommen
Aber
sieben von sechs weiter.
so eine Art. Aber tatsächlich ist es so, dass von 28 Nationen, von 32 Nationen, korrekt, 32, muss ich kurz nachschauen, 24 sich qualifizieren werden. Also die ersten drei einer Vierergruppe, Deutschland in einer Gruppe mit Montenegro, mit Bulgarien und Schweden, natürlich der haushohe Favorit dieser Gruppe. Da sollte nichts schief gehen. Es gibt eine Besonderheit beim Modus. Es gibt ja kommendes Jahr vier Gastgebernationen, mal wieder vier Länder, in denen die Vorrunde gespielt wird. In Finnland, in Tampere, in Lettland, in Riga, in Katowice, in Polen und Limassol auf Zypern. Die Endrunde dann in Riga wiederum. Und
Alles direkt beieinander,
direkter
ja.
Nachbarschaft, wie üblich.
Ja.
Weil Finnland und Lettland
Wie
sind
bei
ja
der
wirklich
WM,
nah
ja.
an Polen.
Das stimmt.
Und dann diese vier Nationen nehmen teil an der Quali. Allerdings in dem Fall nicht alle in einer Gruppe, dass sie untereinander Freundschaftsspiele spielen, sondern, und das finde ich in gewisser Hinsicht wettbewerbsverzerrend, dass die Host Nations auf die anderen Gruppen aufgeteilt sind. Und in den jeweiligen Gruppen kommen dann nicht zwingend die ersten drei weiter, sondern es kommt natürlich die Gastgebernation weiter und die beiden bestplatzierten anderen Nationen. Sprich, wenn ein Gastgeberland in seiner Gruppe Vierter wird, also Letzter, kommen die Plätze 1 und 2 und in dem Fall 4 weiter, also schon ein Nachteil für die Mannschaften in einer Gruppe mit einem Gastgeberland, weil du dann in dem Fall als Dritter, als Drittplatzierter nicht durchkommen würdest.
Ja, ja, bisschen sehr wilde Regelungen, die es da gibt, aber sei es drum. Deutschland muss unter die ersten drei kommen, das werden sie allerhöchstwahrscheinlich schaffen, und dann bei der EM 2025 mit dabei zu sein. Es ist einiges an Jugend forscht mit dabei. Ivan Katschenkov, Jacob Patrick, Johann Grünlo. Für Katschenkov und Grünlo sind es jeweils die Debüts, sollten sie denn spielen. Aber auch einiges dabei an Spielern, die sie empfehlen möchten für weitere, für höhere Aufgaben, wie beispielsweise Oscar da Silva. Ich glaube, auf den darf man sich sehr freuen. Der hat ja auch in Ludwigsburg mal gespielt, hatte da keinen so richtig super Abgang, wenn ihr euch erinnert. Aber er wird sich, glaube ich, trotzdem sehr freuen, da in die alte Heimat zurückzukommen und dann dort mit der Nationalmannschaft performen zu können. Ja, das war dann erstmal noch unser Thema Nationalmannschaft. Haben wir sonst noch irgendwas auf dem Zettel?
Ich kann jetzt nochmal hier die FIBA Power Rankings öffnen auf der
Europa-Basket-Seite. Ah ja, genau, das wäre auch noch interessant, wenn wir da ganz kurz anschneiden noch.
Fand ich interessant, weil sie sind durchaus diskussionswürdig. Also die Power Rankings beziehen sich natürlich auf das jetzige Fenster und auch auf die Kader im jetzigen Fenster und sind noch kein Ausblick, kein Power Ranking unbedingt für die EM 2025. Wenn man sich die Power Rankings jetzt anschaut und das vergleichen würde mit dem Power Ranking für die EM, dann ist das doch schon erstaunlich, gerade wenn man sieht, wo der Weltmeister platziert ist, nämlich, ich gehe jetzt einfach mal durch, von 1 bis 10, erster Frankreich, zweiter Serbien, dann die Spanier, Platz 4 Griechenland, Litauen, komplettiert die Top 5, weil da geht's mit Italien und Deutschland an 7 erst, vor Lettland, Tschechien und Slowenien. So würde ein Power Ranking natürlich nicht aussehen, wenn es dann tatsächlich zur EM geht. Aber es spricht sicherlich auch für diesen relativ unerfahrenen Kader, den die Deutschen stellen, mit nur einem Weltmeister, David Krämer. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Hintergrund. Wenn man dann hier auf der FIBA-Website tatsächlich noch eine andere Seite aufruft, in der 4 Experten darum gebeten wurden, ihre Tipps abzugeben, auch schon wer Champion der Eurobasket 2025 wird, da wird Deutschland zweimal genannt von 4 Experten, nebst Frankreich und Spanien. Also da haben wir dann eine andere Geschichte vor uns tatsächlich.
Ja. Ja, dürfen wir dann gespannt sein, auch in welcher Konstellation das dann abgeht. Jetzt ist erstmal Länderspielfenster, ein letztes Antesten und dann geht's in Richtung Olympia. Man hätte es auch aus der Perspektive sehen können, dass man gesagt hätte, man versucht so viele Olympiaspieler oder Spieler, die bei Olympia mit dabei sind, mal in den Kader zu holen, um denen da Spielpraxis zusammen zu geben. Allerdings, weil ja auch die Olympischen Spiele sehr viel früher sind als normalerweise Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, ist es, glaube ich, deswegen die richtige Idee von Gordy Herbert, diesen Kader so aufzustellen, den erfahrenen Kräften lieber mal noch die ein oder andere Pause zu geben, mal im Kopf ein bisschen klarzukommen, ein bisschen runterzukommen, vielleicht auch körperlich, dass man dann möglichst mental frische und vor allem körperlich fitte Spieler hat, die dann das olympische Turnier bestreiten können. Also von daher kann man das schon so verargumentieren.
Jo.
Sehr gut, dann war es das mit unserer Pokalfolge und Nationalmannschaftsfolge für diese Woche und wir melden uns dann am kommenden Dienstag früh wieder bei euch. Wenn ihr Rückmeldungen habt, wie immer sehr gerne an uns per Mail an podcast@big-basketball.de oder ansonsten, wie er das auch sehr häufig und viel macht und danke dafür an der Stelle, schreibt uns eine DM auf den sozialen Medien und kommt da mit uns ins Gespräch. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Reise nach Ludwigsburg und nach Bulgarien, Ruppi.
Ich glaube, die nach Ludwigsburg wird abenteuerlich, weil ich da mit der Deutschen Bahn unterwegs bin.
Sehr viel gefährlicher als für ein Flugzeug. Also zumindest was Verspätung angeht. Mhm. Gut, dabei viel Erfolg und viel Spaß und wir hören uns dann ganz bald wieder. Macht's gut, bleibt sportlich und wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.